Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerIn einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Es sind wahrliche Chaostage in Frankreich derzeit. Premier Sébastien Lecornu ist zurückgetreten und damit ist das Land erneut in eine veritable Regierungskrise geschlittert. Was genau ist in Frankreich los? Gibt es eine Lösung in naher Zukunft? Welche Rolle spielt eigentlich der französische Präsident Emmanuel Macron und liegt die Hoffnung vielleicht in der Linken? Darüber wollen wir in der heutigen Fernverbindung sprechen. Mein Name ist Tanja Tilcarico und ich leite das Politikteam der Wochentaz. Und am anderen Ende der Leitung ist heute Rudolf Walmer, unser langjähriger Taz-Frankreich-Korrespondent. Hallo Rudi.
Ja, hallo. Ich grüße euch alle aus Paris.
Rudi, es sind verrückte Zeiten. Wir haben das jetzt auch in der Antwort schon angesprochen. Und du schreibst dir ja derzeit die Finger wund in der Taz. Kannst du vielleicht ganz kurz einmal zusammenfassen, was in dieser Woche genau passiert ist?
Ja, zunächst, das sind ja wirklich tolle Tage. Für einen Journalisten ist es was ganz Außergewöhnliches, so die Geschichte miterleben zu können. Das ist genau der Fall im Moment. Was ist passiert in Frankreich? Man staunt auch im benachbarten Ausland und fragt sich ja, was ist da plötzlich los? So plötzlich ist diese Krise nicht gekommen. Seit einem Jahr oder sogar schon ein bisschen länger ist Frankreich in einer politisch völlig vertrackten Situation. Und zwar deshalb, weil in der Nationalversammlung, das heißt im französischen Unterhaus, wie man das nennen kann, keine klare Mehrheit mehr existiert. Und die Regierung von Emmanuel Macron, es gab da drei Premierminister, die sich abgelöst haben. Jeder hat einen neuen Rekord in kurzer Amtszeit aufgestellt. Die haben es einfach nie geschafft, dann wirklich eine regierungsfähige Mehrheit zu basteln mit Leuten aus der Opposition. Und selbst in den eigenen Reihen war die Zustimmung immer schwächer. Das heißt, diese Regierungskrise hat sich angebahnt seit mehr als einem Jahr. Und zuletzt ist das dann wirklich total schief gelaufen. Der letzte Premierminister, der 9. September von Emmanuel Macron ernannt wurde, der hat dann versucht, während fast 4 Wochen eine Regierung zu bilden, Leute zu finden, die bereit waren, mit ihm zu regieren. Er hat dann eine Liste zusammengestellt, die wurde am letzten Sonntag wurde die vorgelesen, wie das üblich ist in Frankreich, auf der Treppe des Élysée-Palasts. Und nicht mal 15 Stunden später musste Le Corny sagen, ja, nein, es klappt dann halt doch nicht. Und er musste seinen Rücktritt einreichen. Das war natürlich das Eingeständnis seiner Niederlage und seines Versagens. Und seither versucht er im Auftrag von Macron trotzdem noch irgendwie eine Lösung zu finden, die ist aber im Moment nicht in Sicht.
Gleichzeitig hat er sich ja, Lecornu, jetzt auch doch recht zuversichtlich geäußert, dass es doch noch in irgendeiner Form eine Lösung geben wird. Aber glaubst du ihm das oder wie du es jetzt gerade skizziert hast, könnte das schwierig werden? Was vermutest du?
Ich glaube, das gehört zu seinem Beruf und zu seinem Auftrag, dass er da sich optimistisch äußert. Persönlich glaube ich, dass es unmittelbar keine Lösung gibt, zumindest nicht eine Lösung, die auf eine positive Perspektive hinläuft. Ich glaube, leider muss ich sagen, dass da zuerst mal einiges kaputt geht, bevor da wieder etwas Solides aufgebaut werden kann. Das heißt, Frankreich wird wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang in einer Krise sein. Vielleicht gibt es vorübergehende provisorische Lösungen, aber eigentlich kann das so auf die Dauer nicht gut gehen, einfach mit der Nominierung eines anderen Premierministers.
Gehen wir mal auf den Präsidenten ein, Macron. Insbesondere die Rechte, aber auch andere, die fordern ja seinen Rücktritt, damit es auch da neue Präsidentschaftswahlen gibt. Aber wie schätzt du ihn denn eigentlich ein? Was ist das für ein Mann, der, wenn wir jetzt die internationalen Großlagen anschauen, die Großkriege, also Stichwort Ukraine-Solidarität oder auch im Gaza-Konflikt, er auch eine entscheidende und auch solide Rolle gespielt hat oder immer noch spielt, wie ich meinen würde. Was ist das für ein Typ? Hängt der so sehr an seinem Stuhl?
Das denke ich schon, ja. Ich glaube, er hängt an seinem Job und an seinem Präsidentensessel. Das ist zumindest der Eindruck, den man gewinnen kann. Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich. Ich habe auch keinen Kontakt zu seinem engsten Umkreis. Und selbst wenn das der Fall wäre, die würden natürlich nichts sagen, wenn jetzt zum Beispiel Macron mit seiner Gattin Brigitte weint und sagt, die sind doch so undankbar, die Franzosen mit mir, ich habe so viel für sie getan, etc. Was ich zur Person von Macron sagen kann, das ist ein Zitat, ein älterer Kollege, der Alain Duhamel, das ist sicher einer der besten Kenner der französischen Politik, der seit 60 Jahren schon jetzt die französische Politik kommentiert, meistens in den verschiedenen öffentlichen Fernsehsendern, der hat gesagt, der Emmanuel Macron, das ist ein sehr intelligenter Typ. Vielen Bereichen ist er äußerst intelligent, nur nicht in der Politik. Und damit hat er eigentlich auch angespielt auf vielleicht den größten politischen Irrtum von Emmanuel Macron, nämlich dass er im Juni 2024 nach den Europawahlen, die eine Niederlage seiner eigenen Liste gebracht haben, dass er da die Nationalversammlung aufgelöst hat. Und das Ergebnis war dann eben diese Bildung von drei Blöcken, die sich gegenseitig blockieren und die gegenseitig auch nicht miteinander zusammenarbeiten wollen. Und vielleicht das ist auch ein Thema, über das wir dann noch reden. Weshalb ist das in Frankreich so? Wieso gibt es da nicht einfach eine Koalition? Aber noch zurück zu Macron. Ich glaube effektiv, er hat im Ausland und vor allem in Europa einen exzellenten Ruf. Er hat sehr viel gemacht. Und man ist sich auch bewusst, wenn er jetzt zum Beispiel zurücktreten müsste, das würde in Europa eine große Lücke schaffen. Und schon jetzt ist diese Schwäche, die Frankreich zeigt, auch gegen außen, natürlich ein Problem für Europa. Wer wird wie Macron die Ukraine unterstützen in Europa? Wer wird sich gegen die Zollpläne von Donald Trump äußern und versuchen, da eine europäische Abwehrfront zu bauen, wenn nicht Emmanuel Macron? Gut, vielleicht ist er nicht so unersetzbar. Das hoffe ich natürlich. Aber trotzdem, für den Moment spielt er für Europa natürlich eine ganz wesentliche Rolle.
Ich erinnere mich noch gut an den Abend an der Europawahl, da haben wir ja zusammengearbeitet und du hast dann hektisch angerufen und gesagt, er ist wahnsinnig geworden, was Macron da getan hat. Also auch du, wenn ich mich recht erinnere, hast nicht mit so einem Bewegung oder mit so einem Schritt gerechnet. Du hast selbst in der Taz auch vom Ende des Macronismus geschrieben, gesprochen. Was bedeutet das genau?
In den letzten Tagen hat man gesehen, dass dieser gemeinsame Sockel, wie die bisherige Regierungskoalition aus Macronisten und Konservativen sich genannt hat, dieser Sockel ist total zerbröckelt. Und zwar sind nicht nur die Konservativen von der Partei Les Républicains auf Distanz gegangen, namentlich mit dem früheren Innenminister Bruno Retailleau, der selber ganz große Ambitionen hat, sondern auch im Lager der engsten oder bisher engsten Mitarbeiter von Macron wird plötzlich Kritik laut, die man früher als Majestätsbeleidigung betrachtet hätte. Da war zum Beispiel der frühere Premierminister Gabriel Attal, der sagt am Fernsehen, ich verstehe den überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso Macron sowas machen kann. Das sagt er im engeren Kreis schon seit einigen Wochen. Jetzt hat er das ganz öffentlich gesagt. Das ist unerhört. Und noch weiter geht ein anderer Premierminister, ehemaliger Premierminister von Macron, Edouard Philippe, der auch selber gern Präsident werden möchte, der sagt, der einzige Ausweg jetzt aus der Krise ist folgendes: Eine Übergangsregierung verabschiedet einen Staatshaushalt für 2026, was dringend notwendig ist, und danach soll Macron zurücktreten und den Weg öffnen für vorzeitige Präsidentschaftswahlen. Dass ein ehemaliger Premierminister von Macron den Rücktritt von Macron fordert, das ist natürlich unerhört und zeigt, wie bei den Macronisten selber kein Verständnis mehr existiert.
Kein Verständnis und auch kein Rückhalt eigentlich für ihren Präsidenten. Was ist interessant, was du erzählt hast, weil du lebst ja auch seit vielen Jahren in Paris. Was sagen denn die Menschen in deinem Umfeld? Also normale Menschen, also zum Beispiel deine Nachbarinnen oder im Supermarkt, im Kiosk, ist das ein Thema? Und auch auf das zurückgeführt, was du vorhin sagtest, gibt es nicht Leute, die sagen, jetzt rauft euch mal zusammen, wir brauchen Stabilität hier, auch in unserem eigenen Sinne, weil es gibt ja durchaus auch gesellschaftliche Probleme in Frankreich, die so nicht angegangen werden können.
Ich höre grundsätzlich zwei verschiedene Tonarten. Ja, da gibt es die Leute, die sagen, von diesen Politikern, von diesen Parteien erwarten wir überhaupt nichts mehr. Und die sagen, ja, was der Premierminister oder Nicht-Premierminister, Regierungsbeteiligung, Nicht-Beteiligung, das ist ein Sturm in einem Wasserglas, der uns überhaupt nichts angeht oder uns nicht mehr interessiert. Natürlich sage ich persönlich dann auch, ja, mag sein, dass das ein Sturm im Wasserglas ist, aber dieser Sturm hat natürlich Rückwirkungen und kann auch bei dir persönlich großen Schaden anrichten, ja. Und da, es gibt dann eben auch andere Leute, die echt besorgt sind oder sogar schockiert sind von diesem tristen Spektakel der politischen Führungsgestalten, ja, die eigentlich nur an ihre unmittelbaren politischen Interessen denken und ganz wenig an das Allgemeininteresse.
Das eine ist ja ein Verlust in Vertrauen in Politik, ja, da nicht mehr dran zu glauben, dass die Regierung auch zum Wohle der Bevölkerung arbeitet. Aber vielleicht nur zwei, drei Schlagworte. Was treibt denn die Menschen um? Es gibt Einschnitte in der Rentenpolitik, aber auch in anderen sozialen Fragen. Was würde denn unmittelbar greifen?
Natürlich fragt man sich, braucht es zum Beispiel überhaupt einen Staatshaushalt oder braucht es überhaupt eine Regierung? Hier in Frankreich, zum zweiten Punkt, man kennt das Beispiel Belgien, wo es mehr als 500 Tage lang keine Regierung gab, keine Bundesregierung. Natürlich ist Frankreich nicht Belgien. Frankreich ist ein Zentralstaat. Alle Entscheidungen werden in Paris getroffen. Und wenn da keine Regierung ist, die politische Initiativen ergreifen kann, dann ist das natürlich ein Problem mit Rückwirkungen auf den Alltag. Und da komme ich zurück auf den Staatshaushalt. Wenn jetzt zum Beispiel kein Staatshaushalt debattiert und verabschiedet werden kann für das kommende Jahr, dann wird in Frankreich laut Gesetz der Staatshaushalt des laufenden Jahres 2025 einfach eingesetzt und verwendet. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass die Altersrenten nicht der Teuerung angepasst werden. Hat zur Folge, dass einige Leute plötzlich steuerpflichtig werden mit ihrem Einkommen, was sie bisher nicht waren. Das hat ganz konkrete Folgen für jedermann, jeder Frau hier in Frankreich. Und natürlich gibt es auch dringende Probleme, wie zum Beispiel die Umsetzung der Rentenreform. Und da erwarten die Leute auch, dass da Lösungen kommen von einer Regierung und nicht zusätzliche Probleme.
Die Probleme sind dringlich, du hast es gerade skizziert. Lass uns jetzt nochmal zum Schluss ein wenig versuchen, in die Zukunft zu blicken. Es gibt ja viele Menschen, die setzen große Hoffnungen in die Linke. Sind Sie die Hoffnungsträger?
Im Moment ist die Linke zwischen zwei Optionen eigentlich gespalten. Da gibt es auf der einen Seite die Sozialisten, die Grünen und die Kommunisten, die sagen, seit mehr als einem Jahr wäre es eigentlich ohnehin an uns, die Vereinte Linke, Frankreich zu regieren, auch wenn wir keine Mehrheit hätten. Vielleicht hat Macron jetzt dafür Gehör. Bisher wollte er das absolut nicht. Er hat immer Leute aus seinem eigenen politischen Lager mit der Regierungsbildung beauftragt. Vielleicht ist es diesmal jemand aus den Reihen der Grünen oder der Sozialisten. Das ist möglich, aber die werden dann keine Mehrheit haben und das wird nicht gut gehen. Weil bei der erstbesten Gelegenheit wird die gesamte Rechte, das heißt von einem Teil der Macronisten über die Konservativen bis zur extremen Rechten von Marine Le Pen, die mit einem Misstrauensantrag stürzen. So wie das die Linke zusammen mit der extremen Rechten mit Bayrou, mit François Bayrou gemacht hat. Dann die zweite Option ist die von der Linkspartei La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon, die sagt, keine Zwischenstufen mehr, jetzt muss der Macron weg, es braucht vorzeitige Präsidentschaftswahlen, zuerst Tabula Rasa und nachher schauen wir weiter.
Okay, ob es zu diesem Tabula Rasa kommen wird, das werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen dann auch wieder von dir zu lesen bekommen. Auch in der aktuellen Wochentaz setzt du dich ja dezidiert mit der Linken in Frankreich auseinander und sowieso auf allen Taz-Kanälen, noch in der gedruckten Ausgabe, in der Werktagsausgabe, aber natürlich in der Taz-App und auf taz.de. Wir sind schon am Ende angekommen. Danke dir, dass du dich zugeschaltet hast. Danke dir mit in diesem ganzen Trubel in Frankreich, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Daniel Fromm für die Produktion und die Podcast-Kolleginnen für die redaktionelle Bearbeitung. Wenn ihr uns schreiben wollt, Lob, Kritik, Hinweise, Tadel aller Art, dann könnt ihr das sehr gerne tun und zwar unter fernverbindung@taz.de. Und außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like schenkt auf den sozialen Medien oder kommentiert unsere Ausgaben und unsere Folgen in den gängigen Foren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Zu guter Letzt nochmal der Hinweis, guten Journalismus gibt es nicht umsonst. Wenn ihr uns also unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun und zwar über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. Das Ganze, wie das funktioniert, ist zu finden auf taz.de. Das war die Fernverbindung. In der nächsten Woche gibt es wieder eine neue Folge. Bis dahin alles Gute und bleibt uns verbunden.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.